Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ein schwarzer Junge aus dem Armenviertel steigt zum höchstbezahlten Star des American Football auf.
Ein überragender Athlet, ein Spieler, der Sachen mitgebracht hat, die man so noch nicht kannte, der war seiner Zeit eigentlich voraus.
Er schreibt Geschichte als erster an 1 gepickter schwarzer Quarterback und er belebt eine vor sich hin vegetierende Franchise neu und führt sie in ungeahnte Höhen.
A superhero. You know, in the town that needed the superhero.
So beginnt die Karrieregeschichte von Michael Wick, dem Quarterback der Atlanta Falcons. Ein Hauch von vom Tellerwäscher zum Millionär.
Michael Wick is invincible.
Das dachten Anfang der 2000er viele, denn auf dem Feld konnte ihn niemand stoppen und außerhalb offenbar nur er selbst. Eine Razzia im April 2007 änderte alles. Michael Wick wurde beschuldigt, eine illegale Hundekampforganisation betrieben zu haben.
Michael Wick funded the dogfighting operation, provided money for gambling, was present at least 5 fights and participated in the execution of dogs.
Wick gestand nach langem Hin und Her auch, er trug die harten Konsequenzen und zahlte einen hohen Preis. Sperre durch die Liga, finanzielle Pleite, Knast.
Michael Vick was sentenced today to 23 months in prison.
Er schaffte zwar ein sportliches Comeback, rehabilitierte sich doch, er polarisiert. Und bis heute wird eifrig diskutiert, inwiefern ist Vick nicht nur Täter, sondern vielleicht sogar selbst Opfer. Opfer seiner Herkunft und der Entourage-Culture in der NFL.
I still had the hood in me.
Und welche Rolle spielte Rassismus bei der Bewertung und Bestrafung seiner Taten?
Natürlich wurden dann harte Strafen gefordert, immer mit dem Hintergedanken, ah, der ist ja schwarz.
Und kann er trotz seiner Vorgeschichte irgendwann einmal in die Hall of Fame der NFL aufgenommen werden?
Man nimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden.
Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich im Fall von Michael Wick und in seinen Verstrickungen in Hundekämpfe. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich tauche mit Expertenbegleitung in Wicks Umfeld und Vergangenheit ab. Und die meisten von euch werden die Stimme meines Experten vielleicht im Intro schon erkannt haben. Für alle anderen stell dich doch zur Sicherheit nochmal schnell vor.
Moin, mein Name ist Kutsche.
Kutsche bzw. Alexander von Kutschkowski. Sollte NFL-Fans in Deutschland auf jeden Fall ein Begriff sein.
Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Footballerei, habe ein großes Herz für die NFL schon viele, viele Jahre.
Und das zeigt er ja mittlerweile auch bei RTL im Fernsehen. Und noch viel wichtiger, Kutsche ist großer Tatort-Sportfan. Folgt uns bei Insta unter Tatort-Sport und er hat im Podcatcher seines Vertrauens selbstverständlich unsere Serie auch abonniert.
Also ich kann es nicht oft genug sagen, Sport und True Crime zu vereinen ist eine Weltklasse-Idee.
So, jetzt aber genug der schamlosen Eigenwerbung, kümmern wir uns um diesen, ja, kann man schon sagen, wirklich schamlosen Fall von Tierquälerei, der mich als Hundefreund und Selbstbesitzer eines Hundes schon ziemlich aufgewühlt hat bei der Recherche. Hundekämpfe, die sind für mich persönlich überhaupt nicht vorstellbar. Ich begreife nicht, wie man seinen Hund in eine Situation schicken kann, die für ihn potenziell lebensgefährlich ist, wo er über Stunden mit einem Artgenossen auf Leben und Tod kämpfen muss. Wie jemand von sich behauptet, Hunde zu lieben und sich dann für sowas begeistern kann, ist mir völlig unverständlich, denn bei solchen Hundekämpfen, da geht's tatsächlich auf Leben und Tod. Entweder sind die Tiere nach den Kämpfen tot oder zumindest schwer verletzt oder einige sterben dann auch noch an den Auswirkungen ihrer Verletzung Tage später. Oder aber sie werden von ihren Haltern erschossen, ertränkt oder stranguliert, weil die Hunde in deren Augen underperformed haben, ihre Leistung nicht ausreichend erschien. Für mich ist das alles ein Widerspruch in sich, für Michael Wick aber offenbar gelebte Realität, im Verborgenen, im Stillen gelebte Realität. Doch Ende April 2007, da flog das alles auf und Wick um die Ohren, als die Polizei nämlich ein abgeschieden gelegenes Haus in Surrey County in Virginia, das Wick gehörte, untersuchte und wirklich Grausames entdeckte.
The whole thing is uncovered and it's horrifying.
dogfighting equipment, rape stands for breeding, pry bars to pry the dog's jaws open, treadmills for training and bloodstains on the carpet.
Das war die Reporterin Audrey Cleo, die zählt hier in der Doku Celebrity Scandals Equipment auf, das für die Zucht und Abrichtung von Kampfhunden erforderlich ist und in Vicks Haus dann auch gefunden wurde. Dazu wurden auch noch 66 Hunde, vor allem Pitbulls, konfisziert, die in Käfigen auf dem Gelände gehalten wurden. Einige von ihnen schwer verletzt.
Some of the animals are clearly injured on their ears, on their necks and on their front legs.
Und außerdem wurden noch 8 Hundeleichen gefunden. Kutsche, die Polizei hat Spuren des Grauens entdeckt und viele Dinge, die eigentlich nicht zu jemandem passen, der immer wieder betont hat, dass er Hunde doch eigentlich so sehr liebt.
Michael Vick ist mit solcher Art Hundekämpfen aufgewachsen, groß geworden. Für den war das ein Selbstverständnis. Da fehlte ihm in Bezug darauf wahrscheinlich der Gerechtigkeitssinn.
Und um das zu verstehen, müssen wir die Zeit ein bisschen zurückdrehen, in seine Kindheit und Jugend zurückschauen. Vick, der wurde 1980 in Newport News, Virginia geboren, spielte schon in der Schule Football. Kutsche, kleiner Exkurs, wann und wie wurde deine Begeisterung für die NFL, für American Football geweckt?
Anfang der 2000er Jahre, da war ich junger Zeitungsreporter in Berlin und wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könne, mit Berlin Thunder, dem damaligen Team aus der NFL Europe, nach Florida, nach Tampa ins Trainingslager zu fliegen. Da musste ich dann nicht lange überlegen. Florida, USA, cool, klingt gut, mache ich. Am nächsten Tag ging's los und dann stand ich da am Trainingsfeld.
Im Prinzip also zeitgleich mit Vick, der ist ja 2001 gedraftet worden.
First Overall Pick, damals bei den Atlanta Falcons im Jahr 2001. Da habe ich mich mit dem Jungen beschäftigt und ich war beeindruckt.
Was hat dich denn so beeindruckt? Wie war er als Spieler?
Ein überragender Athlet, ein Spieler, der Sachen mitgebracht hat, die man so noch nicht kannte. Der war seiner Zeit eigentlich voraus, so der erste Dual-Threat-Quarterback der Neuzeit, nochmal viel explosiver als früher Steve Young oder John Elway.
Ein Quarterback, der nicht nur werfen konnte, nicht nur ein extrem feines Händchen und ein Auge für perfekte Touchdown-Pässe hatte, sondern eben auch selbst laufen konnte und Bälle in die Endzone trug. Und das dank dreier herausragender Qualitäten hat ESPN herausgearbeitet.
First, agility. Next, speed. And finally, arm strength.
So etwas wie Vick, ein Quarterback wie ihn mit diesen Allround-Qualitäten, den kannte man damals, Anfang der 2000er noch nicht.
Er hatte ein Alleinstellungsmerkmal. Die Verteidiger waren zu dieser Zeit gar nicht auf so einen Quarterback eingestellt. Michael Vick hat die Position des Quarterbacks zu seiner Zeit nochmal auf ein neues Level gehoben, war ja auch der erste Quarterback 2006 in der Geschichte der NFL, dem über 1000 Rushing Yards in einer Saison gelungen sind.
Eine von ganz vielen Bestmarken, für die Vick in seiner Karriere gesorgt hat. Und diese Karriere, die begann, wie gehört, in Newport News im US-Bundesstaat Virginia. Dort machte er mit seinen Football-Fähigkeiten schon früh auf sich aufmerksam und führte als Quarterback sein Team der Warwick High School zur Staatsmeisterschaft. Danach verhalf er dem Team der Virginia Tech University zu einer perfekten 11-0 Bilanz und wurde als Freshman zum Spieler des Jahres der Big East Conference gewählt und dann am 21. April 2001 im NFL Draft gepickt.
With the first selection in the 2001 NFL Draft, the Atlanta Falcons select Michael Vick.
Die Atlanta Falcons, die waren für ihn all in gegangen und Vick schrieb somit Geschichte als erster schwarzer Quarterback in der NFL-Historie, der an Position 1 gepickt wurde.
Das war eine Riesensache damals. Quarterbacks sind größtenteils weiß gewesen zu der Zeit, zur Wende der Jahrtausendwende. Michael Vick war jetzt nicht der allererste schwarze Quarterback, aber er gehörte zu den ersten. Das war was Besonderes und diese Position war den weißen Spielern vorbehalten. Gar nicht mal absichtlich in dem Sinne, dass man sagt, ah, du bist zwar ganz talentiert, du bist schwarz, deswegen wollen wir dich nicht, sondern es wurde gar nicht auf die Idee gekommen, einen Schwarzen als Quarterback spielen zu lassen. Das muss ein Weißer sein, so dachte man damals.
Und nun war Vick, ein Schwarzer, als Quarterback für die NFL verpflichtet worden. Und das nach nur 20 College-Spielen und gleich mit einem 6-Jahres-Vertrag für garantierte $15.3 Millionen ausgestattet worden.
Vor allem kam der Junge ja jetzt auch nicht von einem Flagship-College, also von den ganz großen Colleges, sondern er war ja in auf dem Virginia College, steht jetzt nicht für die ganz große Klasse. Von daher, das war Das war eine Riesengeschichte damals.
Und die Geschichte, die ging ja noch riesiger weiter. Vic spielte sich nach oben, machte die zuvor am Boden liegende Franchise aus Atlanta wieder salonfähig, führte sie ins Konzert der Super Bowl-Favoriten und wurde selbst zum Superstar.
Er war das Werbegesicht von Nike, von Coca-Cola, von Powerade. Also der war ganz, ganz, ganz oben. Mit ihm hat man gern geworben, mit ihm hat man sich gern umgeben. Er hat es aufs Madden-Cover geschafft, 2004, das war was Besonderes. Hatte einen 9-Jahres-Vertrag über unglaubliche 130 Millionen Dollar damals unterschrieben bei den Atlanta Falcons.
Ein Mega-Vertrag für den Jungen, der sich aus ganz armen Verhältnissen nach oben gespielt hatte. Doch im Prinzip war dieser Vertrag auch das vorläufige Ende seines enormen Aufstiegs vom Tellerwäscher zum Millionär. Schon damals war er ja kein absolut unbescholtener Bürger gewesen, Gutsche. Was hatte Vic damals noch so auf oder schon so auf dem Kerbholz gehabt?
Ach, dafür muss man einfach mal seinen Wikipedia-Eintrag angucken. Also da gibt's eine ganze Menge und das meiste sind halt tatsächlich so Drogendelikte. Aber auch das liegt wahrscheinlich an seiner Herkunft. Also für uns ist, wenn jetzt ein Sportler irgendwie plötzlich erwischt wird mit einem positiven Marihuana-Test oder was auch immer, ist das ein Riesenaufreger. In der Szene, in der er aufgewachsen ist, war das an der Tagesordnung. Das war so traurig dort, dass viele halt den Ausweg gesucht haben, sich in Form von Drogen oder in Form von Alkohol zu betäuben.
Die Umstände, in denen Michael Vick in den 1980er und 90er Jahren in Newport News aufgewachsen waren, nennen wir es mal, waren herausfordernd. Eine Wirtschaftskrise erschütterte die Stadt und verschärfte die ohnehin schon vorhandenen Probleme wie Arbeitslosigkeit und Armut noch mehr. Probleme, mit denen speziell natürlich die Bewohner im Ridley Public Housing Project Komplex konfrontiert waren. Dort lebte die Familie von Michael Vick, also in einer öffentlich geförderten Wohnung. Die war eher in schlechtem Zustand, noch dazu ziemlich klein, hatte wenig Platz und wenig Privatsphäre für Michael, die Eltern und die drei Geschwister.
Er ist aufgewachsen als zweites von 4 Kindern. Als er zur Welt kam, waren seine Eltern noch minderjährig. Und wie gesagt, er war das zweite von 4 Kindern. Seine Eltern waren also noch Teenager.
Eltern, die 1980, als Vic geboren wurde, quasi selbst noch Kinder waren und ein Umfeld voller Kriminalität, Drogenmissbrauch, Gewalt. Das alles war im Viertel an der Tagesordnung und führte natürlich regelmäßig zu Polizeieinsätzen im Komplex.
Sein Viertel, in dem er aufgewachsen ist, das nennt sich East End. Das ist in der Nähe des Hafens und das war der besonders schlimme Ort in Newport News. Die Mordrate dort ist noch mal höher als im Durchschnitt der USA. Das soll ja schon was heißen.
Und in diesem Umfeld kam Vic dann auch mit Hundekämpfen in Berührung. So mit 7 oder 8 Jahren, erzählt er hier bei Piers Morgan auf CNN.
What you saw as an 8-year-old boy, although horrific, seemed exciting to you, did it?
Yeah, it's because, you know, I always had a passion for animals, but the day I seen that dog fight, something changed. I didn't know dogs would react in the way that they did. And, you know, although it may seem intriguing, you know, nobody ever said that it was not the right thing to do or that it was wrong. You know, you only go off what you see, you know, at such a young age. And, you know, I just fell into that trap and started believing what I wanted to believe.
Vic war von dem, was er da sah, auf eine merkwürdige Art und Weise fasziniert. Das schreibt er auch in seiner Biografie. Auf der einen Seite fand er die Hundekämpfe beängstigend, auf der anderen Seite aber auch unheimlich spannend. Und das wiederum faszinierte ihn. Das große Problem war aber, dass niemand ihm diese Faszination nahm. Ihm erklärte, dass das, was er da sah und später dann auch selbst organisierte, einfach nur grausame Tierquälerei war und vor allem ihn auch ins Gefängnis bringen könnte, erzählt er hier bei Piers Morgan weiter.
It was never a point in my life where somebody tried to correct me or said that this was wrong. And as I grew up, I continued to think that, you know, it wasn't any consequences behind it or that I would never get in trouble for it.
Seine Mutter, ja, die fand das nicht so toll, was ihr Sohn da machte, sagte ihrem Sohn angeblich auch mehrmals, er solle doch damit aufhören. Sein Vater aber, der unterstützte ihn sogar, räumte eigenhändig angeblich mehrmals die eigene Garage leer, damit Michael dort Selbstkämpfe organisieren konnte. Und so kam offenbar nie ein Unrechtsbewusstsein bei ihm auf. Aber zum Vater, da müssen wir sowieso noch eine Info mitschicken.
Sein Vater war drogenabhängig.
Genau, und damit war der alles andere als ein gutes Vorbild.
not have the emotional stability and support can be certainly a recipe for disaster.
Das sagt der Psychologe Dr. Jeffrey Gardier in der Doku Celebrity Scandals. Dazu kam ja auch noch, dass Vic nie jemanden kennengelernt hatte, der für Hundekämpfe tatsächlich bestraft wurde. Und das verwundert schon, denn sie sind eigentlich in allen Staaten der USA verboten und waren das auch damals schon. Wie kann das sein, dass niemand bestraft wurde?
Wahrscheinlich haben sie schlau angestellt und es hat niemand mitbekommen. Es wurde ja viel in Garagen, was man so nachlesen kann, veranstaltet. Das war halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Man hat sich ja jetzt nicht auf großen Plätzen getroffen und hatte 200, 300, 400 Zuschauer, sondern das war im kleinen Kreis. Und dann ging's los. Das ist nicht rausgekommen. Vielleicht haben die Ordnungshüter aber auch an der einen oder anderen Stelle ein Auge zugedrückt. Das kann ich nicht beurteilen.
Hundekämpfe galten vielleicht auch einfach lange als Kavaliersdelikt und sie boomten deshalb. Sie fanden damals überall statt, denn mit ihnen konnte man viel Geld verdienen. Schon bei Straßenfights zwischen Hunden kamen durchaus Wetteinsätze von bis zu $30,000 pro Kampf zusammen. Bei den von illegalen Züchtern organisierten Profikämpfen ging es dann sogar um mehr als das Zehnfache. Dass Hundekämpfe unter diesen Voraussetzungen natürlich das organisierte Verbrechen anzogen und immer noch anziehen, ist klar. Aber auch für Menschen aus prekären Lebensumständen waren sie offenbar.
Mittel zum Zweck, genau. Wie manche vielleicht dann pokern oder sich an den Glücksspielautomaten setzen, um sich noch $1-2 mehr dazu zu verdienen, war seine Faszination halt die des Hundekampfes. Da wurde auf den Ausgang der jeweiligen Kämpfe Geld gesetzt und dann konnte man sich noch ein bisschen was dazu verdienen.
Sich was dazu verdienen bei einem Schauspiel von unglaublicher Brutalität. Geld verdient mit dem Leid von Lebewesen. Wer selbst einen Hund hat wie ich, kann sich das wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber ohne da etwas relativieren oder entschuldigen zu wollen, die eigenen Lebensumstände mit denen von Michael Vick zu vergleichen, ist auch gar nicht möglich und daher eigentlich auch nicht statthaft. Zum einen haben wir ja gehört, er hatte von seinen Eltern keinen wirklichen moralischen Kompass mit auf den Weg bekommen. In seinem Wohnblock durften übrigens auch keine Tiere gehalten werden. Er kannte den Umgang mit Hunden nur von der Straße, orientierte sich daran, was er bei anderen gesehen hatte, hielt selbst einen Hund draußen irgendwo in einem Schuppen, den er dann mit eigenen Mitteln unterstützte, aber der eben nicht mit ihm zusammen wohnte, sondern der eben nur ein Ding war, um das er sich kümmerte. Er kannte den Umgang mit Hunden eben nur von der Straße. Er orientierte sich daran, was er bei anderen gesehen hatte. Und das war das, was sein ehemaliger Teamkollege hier, Kynan Forney, bei NFL Films erklärt.
I didn't know that it was legal and I didn't know if it was illegal. I knew several people, several friends that if they had a pit bull, you knew at some point in time they was gonna fight it against somebody else who had a pit bull. That's just the way it was.
Das entschuldigt nichts, aber erklärt diesen Widerspruch vielleicht etwas, dass er erklärt, eben Hunde zu lieben, aber gleichzeitig auch bei Hundekämpfen mitzumachen. Und er blieb dann ja auch dabei, auch noch lange, nachdem er seinen Mega-Vertrag bei den Atlanta Falcons unterzeichnet hatte und eigentlich verdammt reich war.
I mean, I had 13 million in the bank.
Dazu besaß er auch noch diverse Immobilien und selbstverständlich noch anderen wertvollen Besitz. Finanziell hätte er also definitiv das gar nicht mehr nötig gehabt, mit Hundekämpfen etwas dazu zu verdienen. Es muss also irgendwas anderes gewesen sein, das ihn offenbar reizte und motivierte, damit weiterzumachen. Im Club JJ Podcast von Ex-NFL-Profi Shannon Sharp erklärte er es so.
I grew up under that. So, like, I grew up seeing that, grew up watching it, so it just never, like, I still had the hood in me.
You're right.
I still had the hood in me.
Er war damit aufgewachsen und er hatte die Hood einfach noch in sich, sagt er, und da ist auf jeden Fall etwas dran, denn Vic, der war aus dieser Hood ja auch nie wirklich rausgekommen, selbst als mehrfacher Millionär nicht, denn die Verbindung nach Newport News, die rissen ja nie ab, im Gegenteil, schon sein College, die Virginia Tech, die hatte Vic ja bewusst gewählt. Natürlich zum einen, weil ihm der Style ihres Footballteams gefiel, aber vor allem, weil die Uni nur etwa 5 Autostunden von zu Hause entfernt war. Da konnte er regelmäßig zurückfahren, um Zeit mit den alten Freunden zu verbringen. Und die verbrachten sie ja dann unter anderem, beziehungsweise vielleicht auch vor allem, mit Hundekämpfen.
Das war das gemeinsame Hobby. Andere fahren zusammen Fahrrad oder fahren Skateboard oder gehen angeln. Und dort hat man sich getroffen, um mit den vermeintlich doch so doll geliebten Hunden Hundekämpfe auszuführen.
Hundekämpfer als enges Band zu den alten Freunden, von denen er auch dann als Profi bei den Falcons nicht mehr loskam. Einen neuen Freundeskreis baute er sich nämlich in Atlanta gar nicht auf. Kontakt mit den Teamkollegen hatte er im Training, hatte er im Spiel, aber sobald er eine freie Minute hatte, da ging es zurück in die alte Heimat. Und damit ja nicht genug, auch in Atlanta selbst bestand sein kompletter Freundeskreis aus Leuten, die er im Prinzip schon sein ganzes Leben kannte, die alle aus Newport News mitgekommen waren. Die hatte er bei sich angestellt, unterstützte sie damit finanziell und befand sich so auch immer in einem vertrauten Umfeld. Entourage Culture, das ist der Fachbegriff dafür, in der NFL sehr verbreitet und erstmal natürlich auch nicht verwerflich, findet auch Kutsche.
Ja, ich finde das so ein bisschen schwierig. Also wer kann es ihm vorwerfen, wenn man irgendwie in einem Umfeld aufwächst, wo Freundschaft nochmal eine größere Rolle spielt, weil man aufeinander aufpasst, weil das Milieu, in dem man aufgewachsen ist, jetzt vielleicht nicht das sicherste war, dann finde ich es auf der einen Seite irgendwie auch schön, dass man nicht, sobald man ein Star ist, sich von seinen alten Freunden trennt und denkt, ab jetzt begebe ich mich nur noch mit Promis ab und vergesse meine Freunde von damals und vergesse, wo ich herkomme. Also ich finde es auf der einen Seite ganz schön, dass er treu geblieben ist, seiner Entourage von damals, seinen großen Freunden und so weiter.
Aber insgesamt ist diese Entourage-Culture schon ein zweischneidiges Schwert. Die vergleichsweise harmlosen, negativen Folgen sind, dass die Spieler in einer Bubble leben, die sie hypt. So sehr, dass ihnen vielleicht irgendwann jegliches Maß für eine gesunde Selbsteinschätzung fehlt. Eine dann etwas gravierendere Folge ist, dass diese Entourage-Culture die Spieler natürlich auch eine Menge Geld kostet. Und das wurde bei Vic dann noch zum Problem, denn der musste ja später dann auch Privatinsolvenz anmelden. Und das hatte zum Teil eben auch damit zu tun, dass er sehr viele alte Freunde und Familienmitglieder durchfütterte, finanziell sehr, sehr stark alimentierte, auch über die normale Anstellung hinaus. Er ließ sich ein bisschen auspressen.
Diese Freunde haben ihn dann halt auch immer mal wieder gefragt, hey, kannst du mir nicht Geld leihen? Oder hey, ich brauche ein neues Auto, ich brauche ein neues Haus, kann ich bei dir wohnen? Und er konnte wahrscheinlich nicht Nein sagen, wollte auch was abgeben beziehungsweise zurückgeben.
Aber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das er als Kind kennengelernt hat, das trieb ihn dazu, die Leute zu unterstützen, weil es ihm gut ging. Deshalb wollte er die Leute, die ihm am Herzen lagen, auch unterstützen. Es ist ehrenwert, klar, aber andererseits trifft so natürlich auch der alte Spruch zu, du kriegst den Jungen zwar aus dem Ghetto, aber das Ghetto offenbar nicht aus dem Jungen. Und das hatte schon in den Fällen Bruno Fernandes und Aaron Hernandez, die wir hier im Tatort Sport ja auch schon untersucht haben, in den Abgrund geführt. Und auch Vic wurde letztlich direkt Opfer der Entourage Culture.
Ein bisschen tragisch ist natürlich, dass letztlich der Cousin von Michael Vick, David Boddy, dafür gesorgt hat, dass diese ganze Hundegeschichte aufgeflogen ist, weil es gab im Rahmen einer Drogenuntersuchung gegen diesen Cousin von Michael Vick einen Durchsuchungsbefehl. Da ging es halt um Drogen. Aber während dieser Durchsuchung entdeckte man dann Beweise, dass hier irgendwie auch ungesetzliche Hundekampfaktivitäten auf dem Grundstück von Michael Vick stattfinden.
Diesen David Boddy hatte Vic nämlich in dem Haus wohnen lassen, das er als Partyhöhle für seine Freunde gebaut hatte, auf dem großen, etwas abgeschiedenen Grundstück in Surrey, Virginia. Auf dem hatte er dann 2001 auch seine Hundekampforganisation angesiedelt, die Bad News Kennels, benannt in Anlehnung an seine Heimat Newport News. David Boddy wurde von der Polizei mit Drogen geschnappt, gab als Wohnort die Adresse genau dieses Hauses an. Die Polizei ordnete eine Drogenrazzia an und fand statt der Drogen die Hunde. Und erst das ließ die ganze Organisation, die vorher im Geheimen floriert hatte, dann auffliegen. Vic erfuhr beim Golfspielen davon, dass seine Unternehmung aufgeflogen war. Wie hat er sich denn in der Folge verhalten, Kutsche? Wie hat er sich da auch positioniert?
Na, anfänglich hat er versucht, es runterzuspielen. Irgendwann war er aber dann so sehr in der Klemme, weil immer mehr rauskam. Es kam raus, dass Hunde illegal über Grenzen geschmuggelt wurden, dass viel Geld auf den Ausgang der Kämpfe gesetzt wurde, dass Hunde, die Hundekämpfe verloren haben, getötet wurden, unter anderem mit Elektroschockgeräten. Also irgendwann konnte er nicht mehr sagen, ich habe damit alles nichts zu tun und alles von sich weisen.
Weil seine Mitstreiter, also Mitglieder seiner Entourage, ebenfalls unter Verdacht standen und dann auch gegen ihn aussagten und ihn schwer belasteten.
Die Schlinge um seinen Hals hat sich immer mehr zugezogen. Und dann gab es irgendwann den Zeitpunkt, an dem er alles zugegeben hat, in der Hoffnung, dass seine Strafe ein bisschen geringer ausfällt.
Frage 1 haben wir damit beantwortet. Ohne dass ihn das in irgendeiner Art und Weise freisprechen würde, war Vic also schon auch Opfer seines Umfeldes geworden, Opfer seiner Herkunft, aber trotzdem ja immer noch verantwortlich für sein eigenes Handeln. Und es lag ja dann letztlich auch in seinem Ermessen, wie sehr er sich in das Thema Hundekämpfe reinkniete, wie sehr er sich da involvieren wollte. Und er hat sich sehr involviert, er hat da richtig, richtig Geld reingesteckt.
Das war ja letztlich, als es dann auch aufgeflogen ist, das war ja ein richtiger Hundekampfring. Also wir reden da jetzt nicht von zwei Hunden, die immer wieder aufeinander losgegangen sind, sondern als es dann im April 2007 zur Hausdurchsuchung kam, da wurden 60 Kampfhunde beschlagnahmt.
Und Vic bezahlte ja nicht nur ihre Aufzucht und Ausbildung, trainierte sie nicht nur, ließ sie nicht nur kämpfen, sondern beteiligte sich ja auch dann an der Tötung von schwach performenden Hunden. Und das alles zusammen, sagt der Psychologe Dr. Jeffrey Gadea, ist es, was bei Hundekämpfen auch diesen Kick ausmacht für die Beteiligten.
Michael and his buddies over at the Bad News Kennels were getting a real adrenaline high from having these dogs fight, by training these dogs, by persecuting, torturing these dogs. And it's primarily because these dogs, in some ways, were an extension of themselves. It's a form of pride, a form of ownership. This is my dog. This is my training. This is me fighting in the ring. So when the dogs lose, they then tend to be dejected. But when the dogs win, it's the best high they can possibly get.
Klingt krank, klingt pervers und extrem grausam, und deshalb wurde das Urteil auch emotional und kontrovers diskutiert. Tierschutzorganisationen, die organisierten groß angelegte Proteste vor dem Gerichtsgebäude und zogen damit dann natürlich auch Demonstranten an, die diese durchaus berechtigten Demos für ihre eigenen völlig falschen Zwecke missbrauchten. Rechtsradikale, Rassisten. Denn wir haben Michael Vicks Lebensgeschichte schon skizziert, seinen Aufstieg zum NFL-Superstar. Der war ja schon von vielen Rassisten beäugt worden, argwöhnisch beäugt worden. Vic war denen ein Dorn im Auge. Und jetzt kam sein tiefer Fall. Und das war jetzt natürlich
ein gefundenes Fressen. Da wurde nur drauf gewartet quasi, dass sich der große neue schwarze Star-Quarterback irgendwas leistet, was man ihm vorwerfen kann. Und natürlich wurden dann harte Strafen gefordert, immer mit dem Hintergedanken, ah, der ist ja schwarz.
Tucker Carlson zum Beispiel, rechter Hardliner beim Fernsehsender Fox, der forderte populistisch die denkbar schwerste aller Strafen für Vicks Vergehen.
Now, I'm a Christian. I've made mistakes myself. I believe fervently in second chances. But Michael Vick killed dogs, and he did in a heartless and cruel way. And I think, personally, he should have been executed for that.
Völlig krank, jetzt die Todesstrafe zu fordern, auch nicht sonderlich christlich. Aber Carlson war mit solchen krassen Forderungen nicht alleine. Doch der Richter, der entschied dann am Ende auf, gemessen an der Todesstrafe, eher milde 23 Monate Knast, blieb damit aber deutlich über den Urteilen, die sonst in ähnlichen Fällen von Tierquälerei empfohlen und auch gesprochen wurden. Meist hatte es ja sogar nicht mal Urteile gegeben, weil alle Beteiligten irgendwo ein Auge zugedrückt hatten. Wir haben darüber berichtet, aber jetzt bei Vic lag der Fall anders und der Richter am Ende mit seinem Strafmaß sogar über der Forderung der Staatsanwaltschaft. Und das begründete er bei NFL Films so.
Michael Vick was a person who had an effect on the lives of many, many young people. He cast a very, very wide shadow, and that's why he had to be accountable for the effect he had on other people.
Das klang für viele, gerade für Schwarze, nach rassistischer Willkür. Ein durchaus auch verständlicher Reflex, wie ich finde, wenn man bedenkt, dass Schwarze in den USA überproportional oft von Polizeigewalt, Strafverfolgung und Inhaftierung betroffen sind. Und dieser Umstand durchaus auch durch systemischen und institutionellen Rassismus, durch Vorurteile und Diskriminierung in der Justiz und auch durch sozioökonomische Faktoren begünstigt wird. Und auch im Fall Vic hatten viele das Gefühl, an ihm sollte aufgrund seiner Hautfarbe ein Exempel statuiert werden. Oder ein Exempel sollte ja auch statuiert werden. Nachmacher, potenzielle Nachmacher sollten natürlich auch abgeschreckt werden. Mit der Hautfarbe hatte das jetzt nicht zwingend was zu tun, aber natürlich mit dem Promi-Status, den Michael Vic hatte. Aber das Urteil gegen Vic lässt sich auch etwas anders noch begründen, denn Vic wurde ja nicht nur wegen Tierquälerei und auf Basis der Tierschutzgesetze im Bundesstaat Virginia verurteilt, sondern wegen des sogenannten Interstate Commerce. Vic hatte nämlich die Tiere für Wettkämpfe über Bundesstaatsgrenzen transportiert. Und damit hatte er gegen Bundesgesetze verstoßen, gleich in mehreren Bundesstaaten. Und Verstöße gegen Bundesgesetze ziehen immer auch deutlich härtere Strafen nach sich. Und dazu kam dann noch etwas.
Er war quasi auf Bewährung, aber in dieser Bewährungszeit, da war er auf Kaution quasi draußen, wurde Michael Vick auch positiv auf Marihuana getestet. Und das war dann natürlich dem Ganzen nicht unbedingt zuträglich.
Und all das führte dann zu den 23 Monaten Gefängnis und $36.000 Geldstrafe. Zudem musste Vic noch rund $1 Million für die Pflege der Hunde bezahlen, die in seinem Kennel beschlagnahmt worden waren. Aber die Verurteilung, die kostete Vic noch viel mehr. Die NFL sperrte ihn, forderte eine Entschädigung von angeblich $20 Millionen. Die Falcons weitere rund 7 Millionen. Seine Werbepartner sprangen ab. Vic musste nach 5 Monaten im Gefängnis damit Privatinsolvenz anmelden. Das waren jetzt die rechtlichen Sanktionen, aber die Sanktionen der NFL, die zwischenzeitliche Sperre, die ja letztlich dann auch wieder aufgehoben wurde, war die vielleicht zu hart? Kutsche, wenn man mal vergleicht, wie andere außersportliche Vergehen in der NFL sonst sanktioniert werden?
Wenn es darum geht, dass in der NFL Dinge passieren, die nicht rechtens sind, gibt es ja aus Tradition eine Ungerechtigkeit, also Stichwort häusliche Gewalt liest man regelmäßig. Die NFL versucht das immer unter den Teppich zu kehren, aber es kommt regelmäßig vor, dass NFL-Spieler häusliche Gewalt zeigen und die werden dann im Vergleich zum Beispiel, wir hatten das ja jetzt in der vergangenen NFL-Saison zu einem Calvin Ridley, der verbotenerweise auf den Ausgang eines Spiels seines NFL-Teams gewettet hat, der dann 1 Jahr gesperrt wurde. Im Vergleich dazu wird dann häusliche Gewalt eher soft sanktioniert. Also da fehlt einem oft irgendwie so das richtige Maß. Da kann man irgendwie aus der Ferne dann oft nur mit dem Kopf schütteln, warum einige Sachen so besonders hart, gefühlt ungerecht bestraft werden. Auf der anderen Seite Sachen, die fürs eigene Empfinden viel schlimmer sind, dann aber relativ soft sanktioniert werden.
Aber trotzdem stand Vic für seine Schulden gerade und zahlte die gesamte Summe in Raten über mehrere Jahre tatsächlich zurück. Und er zeigte auch Reue, entschuldigte sich öffentlich.
First I want to apologize for all the things that I've done and that I've allowed to happen. Dogfighting is a terrible thing and I want to apologize to all the young kids out there for my immature acts and what I did was very immature, so that means I need to grow up.
Und diese Entschuldigung war mehr als ein Lippenbekenntnis, ist sich Dokumentarfilmer Stanley Nelson sicher. Er drehte eine 30 for 30 Doku über Michael Vick und erklärte hier bei CBS.
When you see him, he's like, he's just so honest about it, you know? I mean, it's not like, there's no way you don't believe him.
Right.
You know, you believe him. Now, you might not forgive him, you know, that's
but
your choice.
But he's being real and honest about it.
But he's being real and honest about the fact that, you know, he now understands what he did was wrong and wants to do everything he can to make amends and to make, it's in Mike's head, I want to make amends to animals, you know, because what I did was wrong. And I think, you know, Roger Goodell, to his credit, saw that and was able to say, you know, okay, you know, I will reinstate you. I don't know if anybody's going to take you on any team.
Vic engagierte sich nämlich mittlerweile nach seiner Haftstrafe auch für das Wohl von Tieren. Und nicht nur Nelson, auch unser Experte Kutsche nimmt Vic die Reue, die er gezeigt hat, nach seiner Gefängnisstrafe wirklich ab.
Und das muss man ihm zugute halten, finde ich. Also wenn man jetzt mal den Vergleich zu Boris Becker nimmt, der saß ja auch im Gefängnis jetzt nicht ganz so lang, aber da habe ich Stand jetzt, ich will ihm jetzt nicht unruhig tun, ich kenne ihn nicht persönlich, aber habe ich nicht das Gefühl, als sei er geläutert. Das war bei Michael Vick anders. Man hat den Eindruck, er hat tatsächlich verstanden, dass er Unrecht getan hat.
Die Öffentlichkeit war dagegen zunächst skeptisch gewesen.
Aber selbst der damalige US-Präsident Barack Obama hat sich ja im Fall Vic zu Wort gemeldet und hat gesagt, in Amerika hat jeder eine zweite Chance verdient.
Und deshalb bekam Vic nach seiner Haftentlassung von der NFL auch eine zweite Chance. Commissioner Roger Goodell, der gab ihm die Möglichkeit, trotz seiner Entlassung bei den Atlanta Falcons noch einmal bei einem neuen Team unterzukommen.
Die Philadelphia Eagles haben ihm damals die Chance gegeben. Sein Vorbild war Donovan McNabb, das war der damalige Quarterback. Und dieser Donovan McNabb hat sich dann tatsächlich auch beim damaligen Eagles-Headcoach Andy Reid dafür stark gemacht, Michael Vick in den Kader zu holen. Und das ist dann tatsächlich passiert.
Erst bei den Philadelphia Eagles, 4 Jahre später dann in New York und zum Schluss noch 1 Jahr bei den Pittsburgh Steelers. Nicht überall nur zur Freude der Fans. Bei allen Stationen gab es nämlich auch immer wieder Stimmen, die sich beschwert, dass ihre Franchise einem verurteilten Verbrecher einen Vertrag gab. Vic konnte allerdings insgesamt immer mit Leistung überzeugen, oder?
Michael Vick hat seine Chance ergriffen, hat dadurch dann auch wieder relativ schnell viel Geld verdient und dieses Geld, das hat er dann dafür genommen, um in wohltätige Zwecke zu investieren.
Und seine Schulden zu zahlen, aber auch wieder ein eigenes Vermögen aufzubauen nach dieser Privatinsolvenz 2007.
Der hat am Ende 13 Saisons in der NFL gespielt. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Es gibt viele Spieler, die schaffen den Durchbruch nie. Es gibt viele Spieler, die verschwinden nach 3 Jahren wieder, auch Quarterbacks. Aber Michael Vick hat sich durchgesetzt. Er hat am Ende auch $125 Millionen in Summe in der NFL verdient. Also man kann dazu sagen, er hat sein zweites Leben mehr oder weniger geschafft, in die richtigen Bahnen zu lenken. Lebt jetzt mittlerweile in Südflorida, ist auch verheiratet, arbeitet bei Fox. Also man hat das Gefühl, er hat aus seinen Fehlern gelernt und kommt immer mehr zur Ruhe. Und das wünsche ich ihm persönlich sehr, eben angesprochen, $125 Millionen hat er in Summe in der NFL verdient. Ich hoffe, dass er mittlerweile auch mit Geld besser umgehen kann, weil selbst wenn nur ein Viertel dieser Summe noch auf seinen Konten ist, muss er sich ja eigentlich keine Gedanken mehr über sein weiteres Leben machen, zumindest finanziell.
Mittlerweile hat er ja sogar selbst wieder einen Hund.
Er hat auch wieder einen Hund und ich hoffe sehr, dass er ihn auch mal streichelt und nicht nur schlägt.
Das hoffe ich auch für ihn. Vic hat also für seine Taten gebüßt, hat einen sehr hohen Preis gezahlt, persönlich als Mensch seinen Ruf aufs Spiel gesetzt und er hat finanziell einen hohen Preis bezahlt. Aber er hat die Verantwortung für sein Tun übernommen, hat sein hartes Urteil akzeptiert und aus seinen Fehlern offenbar gelernt und die zweite Chance, die er deshalb auch von der NFL gekriegt hat, genutzt. Vic hat also was gelernt, hat dann aber auch die NFL was gelernt aus diesem Fall, also in Bezug auf verhältnismäßige Strafen, da vielleicht durch die Bank gleichmäßiger und fairer zu sanktionieren?
Nein. So richtig draus gelernt gefühlt hat die NFL daraus nicht. Also es kommt halt immer drauf an, um welchen Spieler es geht. Man hat das Gefühl, wenn der Spieler jetzt nicht so wichtig ist für die Liga, also auch vor allem in Sachen PR, dann kann man ja mal so tun, als würde man immer hart durchgreifen. Wenn es aber um die ganz großen Stars geht, die Sean Watson lässt an dieser Stelle grüßen, dann hat man das Gefühl, da wird mit zweierlei Maß gemessen und aus Eigeninteresse wird dieser Spieler dann vielleicht nicht ganz so hart sanktioniert.
Hat er damit die Chance verdient, Kutsche trotz seiner Verurteilung doch vielleicht irgendwann noch einmal in die Hall of Fame aufgenommen zu werden?
Das ist eine berechtigte Frage. Ich bin ganz glücklich, überlege ich jetzt gerade, dass ich das nicht entscheiden muss. Ich finde sportlich auf jeden Fall, wir hatten es schon ein paar Mal jetzt besprochen, er hat halt die Position des Quarterbacks auf ein neues Level gehoben. Er hat die Position des Quarterbacks weiterentwickelt. Er war ein Vorbild späterer Generationen. Er hat die damaligen Verteidiger vor nahezu unmögliche Aufgaben gestellt. Rein sportlich gehört er für mich in die Hall of Fame, weil er, wie gesagt, ein Mensch ist, der die Sportart mit seinem Wirken weiterentwickelt hat.
Aber für die Aufnahme spielen ja eben auch noch andere Dinge eine Rolle. Vorbildhaftes Verhalten zum Beispiel und weitere außersportliche Kriterien.
Privat hat er nicht alles richtig gemacht. Was wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch daran liegt, dass er in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld aufgewachsen ist. Er ist zu Recht verurteilt worden. Er ist zurückgekommen, er hat es allen nochmal bewiesen und man kann ihm ernsthaft abnehmen, dass er geläutert ist und aus seinen Fehlern gelernt hat. Ich finde, so jemand hat dann zumindest die Chance, in die NFL Hall of Fame aufgenommen zu werden. Ich würde mich an dieser Stelle jetzt aber daraus rausklauen, weil ich muss es nicht entscheiden. Aber wenn ich es entscheiden müsste, ich würde, glaube ich, obwohl ich wirklich Hundeliebhaber bin und auch lange einen Hund hatte und überlege mir auch wieder einen Hund zu holen, ich würde aber für ja stimmen.
Und ihr, nachdem ihr jetzt den ganzen Fall gehört habt, würdet ihr Michael Vick einen Platz in der Hall of Fame geben? Schreibt uns gerne via Instagram tatort_sport und hört weiter rein. Danke und bis zum nächsten Mal.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.